Das digitale Lagerfeuer. Der Podcast vom Learning Lab.
Wir haben die Corona School tatsächlich in der Nacht vor den Schulschließungen gegründet. Der Grundgedanke war es eben, jede zu unterstützen, die durch das Homeschooling in eine Situation kam, in der man sich vorher nicht ausrechnen konnte, dass man da mal ist. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben wir gesagt, lass uns mal die Schülerinnen und Schüler im Homeschooling mit Studierenden zusammenbringen, und zwar online.
Im Studium ist halt eher der Fokus darauf, dass ich extrem viele Theorien auswendig lernen muss, die dann in Klausuren wiedergebe. Da ist dann nicht dieser direkte Praxisdruck da, der natürlich bei der Nachhilfe enorm wichtig ist. Wie helfe ich denen, wenn sie Probleme in den Hausaufgaben haben? Mache ich die Hausaufgaben für die? Wie weit darf ich sie unterstützen? Und genau diese Anwendung lernt man dann nochmal.
Es geht halt vor allen Dingen auch darum, dass wir ja die Leute eins zu eins betreuen können, also viel mehr individuell fördern können. Da wollen wir auch eine Haltung dann dazu entwickeln, dass man in Beziehung mit den Kindern geht, die individuell betreut, guckt, was brauchen die Kinder, diagnostizieren, was braucht das Kind, dann speziell halt eine Förderung zu schaffen.
Hallo und herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Normalerweise besuchen wir für diesen Podcast ja Schulen, die innovative Wege gehen, um das Lernen ihrer SchülerInnen spannender und somit auch erfolgreicher zu gestalten. Heute widmen wir uns dem Thema aber von einer anderen Seite aus. In dieser Folge sprechen wir mit der Initiative Lernfair, die bildungsbenachteiligte SchülerInnen durch Nachhilfe unterstützt, wenn eben dieser Lernerfolg ausbleibt. Wir sprechen mit Christopher Reiners, dem Gründer und Geschäftsführer des Vereins Lernfair e.V. und seinen MitstreiterInnen Kiana Mertin und Sönke Westrup. Getroffen hat sie mein Kollege Richard Heinen auf der Bildungsmesse Didacta in Köln. Wer die Didacta kennt, weiß auch, dass sich der Messetrubel ungefähr so anhört. Damit man dem Interview trotzdem gut folgen kann, mussten wir an ein paar Reglern drehen, um die Hintergrundgeräusche herauszufiltern. Die folgende Episode hat also nicht nur ein besonderes Thema mit einer anderen Perspektive auf schulisches Lernen, sondern sie klingt auch ein bisschen anders als sonst.
Ja, Tobias, herzlichen Dank für die wiederum sehr schöne Einleitung. Wir haben heute tatsächlich eine ganz besondere Folge. Wir machen ganz viele Sachen heute zum ersten Mal. Wir sind zum ersten Mal auf der Didacta, auf der Bildungsmesse. Vielleicht hört man im Hintergrund auch ein paar Geräusche. Wir sind zum ersten Mal nicht bei einer Schule zu Gast, sondern bei Menschen, die einer Schule helfen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier drei Menschen haben, die bei Lernfair arbeiten. Und zwar ist bei mir die Kiana Mertin, der Christopher Reiners und der Sönke Westrup. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, Leute.
Hallo. Lernfair, das ist erstmal schon mal ein spannender Name. Da sind so zwei Worte drin. Wer von euch mag mir mal den Namen erklären? Wie ist er entstanden?
Tja, Lernfair war ursprünglich mal ein anderer Name. Und zwar hießen wir ursprünglich Corona School.
Da kommen wir gleich auch noch drauf.
Okay. Ne? Genau. Und dann hat sich Lernfair entwickelt aus einer Plattform, die Schülern beim Lernen unterstützt. Und zwar im fairen Format. Und zwar fokussieren wir uns vor allem auf bildungsbenachteiligte SchülerInnen.
Mach mal, weil du es schon erwähnt hast, direkt die Schleife zu dem ursprünglichen Namen. Das ist vielleicht auch der, unter dem der ein oder andere mal von euch gehört hat, weil das da, wie fand ich schon, hörbar war, dass es euch gibt. Ihr wart mal Corona School, richtig?
Genau, wir haben die Corona School tatsächlich einen Tag oder in der Nacht vor den Schulschließungen gegründet.
In der Nacht
vor den Schulschließungen? Ja, also es klingt jetzt so ein bisschen sketchy, aber es war tatsächlich so. Und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag haben wir gesagt, lass uns mal die Schülerinnen und Schüler im Homeschooling unterstützen und sie mit Studierenden zusammenbringen, und zwar online. Man hatte ja Kontaktbeschränkungen, zumindest war es damals klar, dass es die geben würde. Das heißt, in der Nacht vom 15. März haben wir dann eben diese Plattform aufgesetzt und das erstmal an Fachschaften deutschlandweit geschickt. Und am nächsten Morgen waren die ersten Anmeldungen da. Nach der ersten Woche die ersten 500 Anmeldungen.
Und Fachschaften waren dann noch die Fachschaften an den Unis für die Studierenden.
Genau. Erstmal das Angebot schaffen, bevor wir die Nachfrage holen, weil wir waren uns ziemlich sicher, dass genügend Schülerinnen und Schüler zu uns kommen.
Und das heißt, 15. März hast du gesagt, hatte sie gegründet, hatte dann schnell Fachschaften. Wann waren die ersten Schülerinnen online?
Also die ersten Lernpaare haben wir so nach 7 Tagen ungefähr erstellt.
Krass. Ja. Das ist meine Entwicklungszeit.
würde ich sagen, hatten die meisten Menschen, die in Bildungsadministration arbeiten, noch gar nicht wirklich mitbekommen, dass die Schulen zu sind und man da eventuell unterstützen müssten, oder?
Der Postweg sind ja doch meistens ein paar Tage.
Wie lange oder wie schnell hat sich das denn verbreitet? Mit wie vielen Leuten habt ihr denn in Corona so gearbeitet?
Also während der gesamten Corona-Zeit oder so 2020, Anfang 21, haben wir ungefähr 10.000 Lernpaare zusammengebracht. Also es ging wirklich wahnsinnig schnell, sehr, sehr hoch. Wir hatten teilweise Tage, wo sich über 300 Helfer registriert haben, mit denen wir dann auch alle persönliche Kennenlerngespräche geführt haben. Denn da kommen wir sicher später nochmal zu. Natürlich ist uns auch die Sicherheit auf der Plattform sehr, sehr wichtig.
Und von der Zielrichtung her, du hast eben gesagt, jetzt geht es eher so um bildungsbenachteiligte Kinder und damals habt ihr aber ein Angebot gemacht, das sich eigentlich alle richtete.
Genau, also der Grundgedanke war es eben, jeden zu unterstützen, jede zu unterstützen, die durch das Homeschooling in eine Situation kam, in der man sich vorher nicht ausrechnen konnte, dass man da mal ist. Also auch, dass Kinder, dessen Eltern vielleicht beide im Krankenhaus gearbeitet haben, beide Ärzte waren, die haben wir auch unterstützt, haben dann aber sehr schnell gemerkt im Laufe des Jahres, im Laufe 2020, dass natürlich da auch die anderen Strukturen nachgezogen haben, kommerzielle Nachhilfeanbieter sind mehr hinterhergekommen und das war für uns dann eigentlich so der Punkt zu sagen, wir haben während der Corona-Zeit was so Großes und Erfolgreiches geschaffen, die Grundlage für vieles gelegt und da wollen wir eben weiter drauf aufbauen, dann aber eben als Lernfair mit dem Fokus auf dem Fair.
Und das Fair, das fände ich, das könnte man sich nochmal genauer angucken, welche Aspekte da so alles drin sind. Du hast einerseits gesagt, lernen fair, bildungsbenachteiligt. Das heißt, wir versuchen, dass Bildung insgesamt gesamtgesellschaftlich fair ist, dass alle einen gleichen Zugang haben. Vielleicht noch der andere Aspekt, der auch in dem Lernfair drin stehen könnte. Sönke, ich gucke dich mal eben an. Hat es auch was damit zu tun, dass die Menschen, die bei euch Schülerinnen und Schüler beim Lernen unterstützen, mit einer anderen Perspektive in diesen Lernprozess reingehen, als man das vielleicht so gemeinhin an Schulen vorfindet oder erwartet?
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Ziel von uns, dass wir eben eher junge Menschen, in der Anfangsphase zumindest, junge Menschen mit den Schülern zusammenbringen. Also da hatten wir eh schon eher Nähe durch das Alter. Und es geht halt vor allen Dingen auch darum, da kommt halt dieser Gerechtigkeitsaspekt auch, dass wir ja die Leute eins zu eins betreuen können. Also viel mehr individuell fördern können. Also die einzelnen Leute können auf die speziellen Bedarfe eingehen. Und genau, da haben wir eben auch Programme. Also wir bilden unsere Helferinnen auch fort. Also wir machen so Fortbildungsangebote, wo wir dann eben diese Aspekte besprechen. So, ne, was ist Bildungsgerechtigkeit überhaupt? Und da wollen wir auch eine Haltung dann dazu entwickeln, dass man in Beziehung mit den Kindern geht, die individuell betreut, guckt, was brauchen die Kinder. Wir machen dann, ne, gehen dahin, diagnostizieren, was braucht das Kind, dann speziell halt da eine Förderung zu schaffen.
Das ist spannend, dass du das jetzt schon ansprichst mit dieser anderen Haltung, mit der ihr da reingeht. Kiana, du bist noch Lehramtsstudierende.
Ja, genau.
Und kriegst ja übers Studium jetzt auch ganz viel mit, was man so als Lehrerin machen sollte, machen müsste, wie man in Klassen geht. Und hast, ich glaube, vor gar nicht allzu langer Zeit dieses Fortbildungsprogramm von Lernfair durchlaufen.
Ja, genau.
Wenn du mal dich an diese Zeit erinnerst, was waren im Vergleich zu dem, was du im Studium bisher so gelernt hast, deine größten Überraschungen, wo du gesagt hast, ach krass.
Im Studium ist halt eher der Fokus darauf, dass ich extrem viele Theorien auswendig lernen muss, die dann in Klausuren wiedergebe und da ist dann nicht dieser direkte Praxis da, der natürlich bei der Nachhilfe enorm wichtig ist. Und dann bei der Fortbildung, auch Sönke hat Vorträge gehalten, nochmal zu Vygotsky zum Beispiel. Das ist auch eine Theorie, die man zwar in der Uni auch lernt, aber nicht die Anwendung dessen. Und die Theorie ist zum Beispiel die Zone der nächsten Entwicklung. Das heißt, wie unterstütze ich Schüler korrekt? Wie helfe ich denen, wenn sie Probleme in Hausaufgaben haben? Mache ich die Hausaufgaben für die? Wie weit darf ich sie unterstützen? Und genau diese Anwendung lernt man dann nochmal. Und das ist natürlich dann enorm wichtig in der Nachhilfe 1:1-Betreuung, genau.
Ich frage mal bei dir direkt weiter. Du bist aus dem Lehramtsstudium irgendwie auf Lernfair aufmerksam geworden. Wie wird man heute auf Lernfair aufmerksam? Also Christoph hat eben gesagt, in Corona haben die einfach Fachschaften angesprochen, aber jetzt ist Corona vorbei und ist es eins von vielen, vielen Angeboten. Wie bist du auf Lernfair aufmerksam geworden und warum bist du da geblieben?
Ich selbst bin auf Lernfair auch durch die Uni aufmerksam geworden. Ich muss im Lehramtsstudium ein Praktikum machen und da bietet Uni explizit an, dass ich dieses bei Lernfair absolvieren kann. Und dadurch bin ich halt zu dieser 1:1-Nachhilfe bei Lernfair bekommen, habe dann die Fortbildung mitgemacht. Ja, und das Ganze hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt letztendlich auch im Fortbildungsteam selber mich engagieren werde.
Und bildest dann neue Leute fort. Wie viele, ihr nennt, oder zumindest in Corona, habt ihr diese Menschen Helferinnen genannt? Heißen die immer noch so?
Ja.
Die sind immer noch so.
Genau.
Also ich finde, ihr habt ganz viele Sachen, die sprachlich sehr, sehr schön sind. Ne? Also das sind keine Menschen, die lehren oder belehren, sondern das sind Menschen, die helfen. Zu der Sache mit dem Praktikum habe ich noch zwei Fragen. Die eine, ich glaube, die ist vielleicht eher für dich, Christopher. Wie kommt es, dass Menschen, die Lehramt studieren, bei euch ein Praktikum machen dürfen? Ich würde ja jetzt erwarten, dass die ein Praktikum in der Schule machen. Also wie ist das entstanden? Kannst du da was zu sagen?
Also letztendlich war natürlich während Corona das so ziemlich die einzige Möglichkeit. Also wir haben die Lehramtspraktika auch erst angefangen, nachdem sich eben bei uns viele Lehramtsstudierende gemeldet hatten, die gesagt haben, hey, es ist Corona, ich komme nicht in die Schule, hatten damals dann auch über 10 Unis, die mit uns zusammengearbeitet haben und das angerechnet haben. Dann war Corona vorbei und es ging natürlich wieder zurück. Und seitdem gehen wir aber nichtsdestotrotz sehr aktiv auf Unis zu, haben teilweise Unis, die uns von Service Learning ein. Wir haben teilweise Unis, wo wir Teil der Seminare sind, wo wir dann auch sehr eng mit den Seminaren zusammenarbeiten und auch dann die Studierenden ihre Semesterarbeit darüber schreiben, über Lernfair und über das Engagement bei Lernfair und was sie dadurch gelernt haben.
Du hast jetzt einfach so ein, ich gucke immer, wenn Leute Begriffe verwenden, die vielleicht draußen nicht alle so verstehen direkt, dass ich da nochmal nachhake. Du hast gesagt, im Rahmen von Service Learning, kannst du mal kurz erklären, was da dahinter steckt?
Genau, beim Service Learning geht es darum, dass man das Wissen, das gelernte Wissen aus der Theorie in der Praxis anwendet und das Ganze verknüpft eben mit einem Ehrenamt. Das heißt, ich wende meine Theorien, die ich in der Uni gelernt habe oder in der Schule gelernt habe, gibt es auch für die Schule in der Praxis an, indem ich das ehrenamtlich anwende.
Mhm. Okay, danke. Und ich habe das richtig verstanden, dass diese Sache mit dem Praktikum eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wo in Corona was, ich sag mal, aus einer Notsituation heraus entstanden ist. Die Studierenden konnten nicht ins Praktikum, also gehen sie zu Lernfair und machen das online. Und man oder ihr dann aber gesagt habt, hey, das ist eigentlich ein cooler Move, das könnte man mal beibehalten und jetzt versucht es weiterzuführen.
Genau, ich meine, während Corona war immer so der Grundton, es darf danach nicht zurück zum Alten gehen. In manchen Teilen haben wir das erlebt, aber manche Teile konnten wir eben auch halten. Und wir sind ja jetzt gerade hier auf der Didakta, als wir heute Vormittag hier rübergegangen sind, hat man eben sehr viel davon gesehen von Digitalisierung, Lehre im Digitalen, all diese Themen. Und da bietet Lernfair eben eine sehr gute Möglichkeit, auch Selbsterfahrung zu sammeln in dem Bereich, weil ich eben digital entweder im 1:1-Format mit einem Schüler, einer Schülerin zusammenarbeite oder sogar einen kleinen Gruppenkurs leite. Das heißt, ich muss gar nicht erst in die Schule oder muss nicht während meines Studiums auf das Schulpraktikum warten, sondern ich kann das schon eben während des Studiums machen oder bevor ich mich überhaupt für Studium entscheide, weil erstmal Selbsterfahrung sammeln und gucken, ist dieser Beruf überhaupt was für mich?
Das ist ein echt cooler Aspekt und da frage ich jetzt direkt mal wieder die Kiana. Hast du schon in der Schule unterrichtet? Also im Rahmen deines Studiums gab es da schon so einen Punkt?
Genau, ich muss im Bachelor 2 Praktika machen. Das eine davon ist halt 5 Wochen lang an einer Schule. Das habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon selber unterrichtet. Aber Lernfair bietet dann nochmal die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. In der Schule habe ich halt immer eine ausgebildete, fertige Lehrerin oder einen Lehrer dabei, der mich halt auch unterstützt und schaut, was ich da tue. Das heißt, ich habe nicht selber die Chance, den Unterricht zu gestalten, wie ich das möchte. Und Lernfair bietet mir dann halt einfach die Möglichkeit, den Kurs erstmal so zu gestalten, wie ich ihn didaktisch für sinnvoll halte. Oder Nachhilfe zu geben, wie das Kind oder die Schülerin das dann halt in dem Moment benötigt.
Ja. Vielleicht kann man da nochmal ein bisschen genauer hingucken. Und wenn du mal so versuchst, Revue passieren zu lassen, wie bist du irgendwann mal ins Lehramtsstudium gestartet? Was ist dann passiert, als du auf einmal so den ersten Praxiskontakt oder Praxisschock, weiß ich nicht, in der Schule hattest? Und wenn du die Situation dir vor Augen führst und dann bist du zu Lernfair gegangen und wie hat das deinen Blick auf dich als Lehrerin verändert?
Ich glaube, durch Lernfair habe ich, also wie eben erwähnt, konnte ich mich selbst noch ein bisschen besser finden, was ich für sinnvoll halte und was ich nicht für sinnvoll halte. In vielen Schulen gibt es ja genau eine Art und Weise, wie der Unterricht durchzuführen ist oder wenn man halt von älteren Lehrern daran gebracht wird, wie zu unterrichten ist, dann hält man sich da auch so ein bisschen dran.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, bei Lernfair konnte ich dann einfach selber schauen, welche Theorien finde ich ganz cool. Wie eben schon erwähnt, Vygotsky finde ich eigentlich ganz toll oder Kunin. Das sind jetzt vielleicht Sachen, die nicht jedem was sagen, aber da denkt man dann das erste Mal wirklich drüber nach. Im Studium schreibe ich dann eine Klausur drüber, lerne auswendig, was bedeuten die Theorien. Und bei Lernfähig habe ich dann die Chance mal zu schauen, okay, was ist, wenn ich die Theorie jetzt wirklich anwende? Was kommt dann am Ende dabei heraus?
Ja, cool. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Schülerinnenseite schauen. Ihr habt gesagt, in Corona habt ihr einfach alle Schüler unterstützt, die zu Hause saßen. Und jetzt unterstützt ihr Schüler, um für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Das heißt, dann geht es wahrscheinlich auch darum, dass ihr Schüler adressiert, die sich vielleicht eine klassische Nachhilfe erstmal nicht leisten können, weil da geht ja auch richtig Geld über den Tisch. Wie finden die Schüler euch? Weil ich sag mal, wenn wir sagen, das sind jetzt vielleicht auch Schüler, die eben aus Elternhäusern, aus Umfeldern kommen, wo Bildung vielleicht nicht so weit oben steht, dann fehlt denen vielleicht auch überhaupt die Idee, nach sowas wie euch zu suchen. Also wie finden Schülerinnen zu euch?
Ja, also wir haben ganz viele Kommunikationskanäle, die wir nutzen, natürlich digital, auch Social Media. Aber wir treten gerade für unsere Zielgruppe natürlich auch an LehrerInnen heran, die dann an ihren Schulen das den betreffenden SchülerInnen halt vermitteln können. Oder es gibt ja auch Schulen, ja, wenn man den Sozialindex sich anguckt, dann weiß man einfach schon, dort an der Schule werden viele SchülerInnen sein, die diese Hilfe benötigen können. Und da gehen wir dann explizit hin, hängen dort Plakate auf und informieren die LehrerInnen, dass sie uns finden können.
Okay. Seid ihr dann auch in einem direkten Kontakt mit den Lehrerinnen, von denen ihr dann Schülerinnen habt? Also gibt es da einen direkten Austausch oder ist es nur die Vermittlung und dann habt ihr die Schüler und arbeitet mit denen?
Also so einen strukturellen Austausch gibt es noch nicht.
Mhm.
Das hat sich bisher einfach noch nicht ergeben, beziehungsweise ja, man kennt es auch, LehrerInnen gerade an den betroffenen Schulen sind natürlich auch sehr belastet schon. Also
eingebunden in andere Sachen.
Ja, eingebunden, das steht jetzt sicherlich nicht erst in der Tagesordnung, da dann noch den Nachmittag für die SchülerInnen zu gestalten.
Mhm.
Aber wir haben da natürlich Bestrebungen hin. Also wenn LehrerInnen daran interessiert sind, dann können sie sich gerne bei uns melden.
Und ihr habt gesagt, ihr geht eben auch bewusst an Schulen, hängt Plakate auf, redet vielleicht auch in dem ersten Schritt mal mit Lehrkräften. Würdet ihr sagen, das ist beobachtbar, dass es manche Schulen gibt, von denen ihr besonders viele Schüler habt? Oder wie verteilt sich das so über die Republik? Hat das jemand mal ausgewertet?
Wir erheben tatsächlich nur das Bundesland der Schülerinnen als auch der HelferInnen. Wir sagen, wir bundesweites Matching und Bundesländer sind noch so ein bisschen relevant für uns auch in diesem Matching-Prozess, weil es natürlich so den Lehrplan im Wesentlichen auch mitbestimmt. Aber Daten wie die Schule oder der Ort, die erheben wir gar nicht, weil wir die am Ende des Tages nicht brauchen.
Das heißt, ihr seid immer so ein großes Wort in Deutschland, Datenschutz. Ihr seid einfach sehr, sehr datenarm unterwegs.
Genau, das
oder
ist
datensparsam.
Wir arbeiten einer sehr vulnerablen Zielgruppe und deshalb ist unser Ziel, auch da sehr datenarm zu arbeiten und eben nur wirklich die für den Prozess wichtigen und relevanten Informationen abzufragen und zu erheben.
Du hast es gerade nochmal schön gesagt, eine vulnerable Zielgruppe und eine, die es im Lernprozess auch nicht einfach hat. Habt ihr irgendwelche Messinstrumente, mit denen ihr schaut, hat das, was wir da eine Art von, also wahrscheinlich hat das eine Wirkung, aber messt ihr das?
Ja, also tatsächlich kann man sich ja erstmal grundlegend auf die Wirkung von Nachhilfe stützen, weil ich meine, das, was wir machen, ist in großen Teilen auch Nachhilfe. Zusätzlich haben wir Evaluation, das heißt, wir schicken Fragebögen in regelmäßigen Abständen an die Lernpaare, immer nach 40 Tagen und werten die natürlich aus. Dadurch sehen wir natürlich nicht die Einzelfälle, sondern mehr das Gesamtbild, was aber zeigt, 2/3 der SchülerInnen verbessern schon nach 2 Monaten ihre Noten. Natürlich kann man sich jetzt lange darüber austauschen, wie gut der Wert Noten da zu erheben ist, aber es ist immerhin ein Indikator, der auch im System gerade eine Relevanz hat. Und genau, was wir jetzt gerade einbauen, ist auch noch so ein Mikrofeedback. Man kennt es vielleicht von anderen Apps, dass man nach einer Bestellung im Lieferdienst oder so kurz bewertet, wie war das jetzt? Und sowas wollen wir auch einführen, um einfach nochmal stärker auch zu verstehen, wie liefen einzelne Sessions oder wie entwickeln sich auch vielleicht die Ehrenamtlichen weiter und wo im Prozess können wir die am besten unterstützen.
Um auch so ein bisschen nicht nur, klar, Noten sind natürlich ein sehr gewichtiger Indikator, auch wenn man zu Noten ein differenziertes Bild haben könnte. Aber ihr erhebt dann auch so ein bisschen mit diesen Fragebögen vielleicht auch so ein bisschen, wie verändert sich so eine Lernmotivation, Lernengagement von Schülerinnen und Schülern?
tatsächlich mehr den Prozess.
Den Prozess. Und kannst du das nochmal ein bisschen...
Ja, also wir erheben mit den Fragebögen vor allem den Prozess. Also wie zufrieden sind die SchülerInnen mit der Vermittlung, mit der Unterstützung, mit dem Lernpartner? Was sind vielleicht Gründe, warum sich Lernpartnerschaften aufgelöst haben? Also das wollen wir stärker verstehen. Aber Thema Lernmotivation und wie entwickelt sich der Prozess, das ist eben Ziel für dieses Mikrofeedback, dass wir das darüber besser noch verstehen.
Okay, das kommt dann...
Genau, das kommt.
Und würde gerne mal so ein bisschen, das muss man ja auch, so auf den wirtschaftlichen Teil in dem Ganzen gucken. Ja, ihr habt gesagt, ihr habt das quasi in Corona, ganz am Anfang von Corona gegründet. Ich hätte jetzt mal die Vermutung, dass das einfach in einem ersten Schritt so ein Impuls war, ey, hier ist Not am Mann, wir wollen erstmal helfen. So, und wenn ihr jetzt aber sagt, da sind viele, viele Menschen, viele, viele Studierende auch, die wertvolle Erfahrungen sammeln können. Das ist ja auch ein Wert, das ist ja auch ein Benefit, sage ich jetzt mal, den ich als Schüler habe, als Student oder Studentin habe. Werden die für das, was sie da machen, bezahlt oder ist es Ehrenamt und wie trägt sich diese ganze Organisation heute?
Gute Frage. Anfangs eben 100% durch Ehrenamt getragen und mittlerweile ist es so, dass wir eben hinter den Kulissen ein Team haben, was die Angebote weiterentwickelt, was die Öffentlichkeitsarbeit macht, was die Lernfair-App weiterentwickelt und das sind eben auch bezahlte Personalstellen, die wir da haben. Die Finanzierung ist vor allem über Stiftungen gestemmt aktuell, wobei wir eben sehen, dass was wir machen, ist ja im Endeffekt eine staatliche Aufgabe übernehmen, beziehungsweise da, wo eine staatliche Aufgabe nicht greift, und zwar das Bildungs- und Teilhabepaket, weil die Abrufquoten eben zu gering sind, das Abrufverfahren ist zu komplex, nicht alle Personen, oder ne, am Ende des Tages bräuchten es mehr Personen, als die, die es abrufen können. Und die kommen eben zu uns und da schaffen wir eine niedrigschwellige Lösung. Deshalb ist unser Ziel, da auch langfristig eben über öffentliche Gelder zu gehen und zu sagen, das ist eine Lücke im System, die es gerade gibt, die wir mit Ehrenamt füllen. Aber langfristig muss das eben gedeckt sein.
Das führt eigentlich zu einer ganz spannenden Fragestellung auch, weil es gäbe ja, glaube ich, Schulen, die sagen, unser Ziel ist es eigentlich, Bildung bei uns an der Schule so zu organisieren, dass sowas wie Nachhilfe eigentlich komplett überflüssig wird und dass es auch nichts ist, was Elternhaus und von den finanziellen Möglichkeiten eines Elternhauses möglich ist. Da seid ihr so ein bisschen die Lücke gesprungen und habt gesagt, okay, da können wir eingreifen. Trotzdem so ein bisschen die bewusst jetzt mal spitz gestellte Frage ist, Lernfair sowas wie ein Pflaster auf einer Wunde im System, die eigentlich anders geheilt werden müsste? Oder warum ist es vielleicht gerade gut, dass es sowas wie Lernfair gibt?
Ja, das kann man von beiden Seiten beleuchten. Also einerseits sicherlich ein Pflaster, weil durch überfüllte Klassen, durch Lehrkräftemangel natürlich der Bedarf an Nachhilfe deutlich höher ist, gerade eben für unsere Zielgruppe, die vielleicht eher auch im Klassenraum dann still ist, weniger auffällig ist und dadurch dann eben auch nicht die Aufmerksamkeit von den Lehrkräften oder Lernbegleitern bekommt. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, das ist was Schönes. Also es ist auf jeden Fall was Schönes, man kann das nicht nur sagen. Wir bringen ja auch verschiedene gesellschaftliche Schichten zusammen. Bei uns engagieren sich nicht nur Studierende tatsächlich, sondern auch Personen, die in Unternehmen arbeiten. Wir arbeiten auch mit einigen Unternehmen zusammen, die ihren Mitarbeitern das Engagement ermöglichen. Wir haben aber auch RentnerInnen, die sich bei uns engagieren. Also eine breite gesellschaftliche Gruppe, die sich bei uns eben sehr flexibel digital engagieren kann. Und das ist natürlich auch was Schönes, da eben Impulse nochmal über diese Zielgruppen hinwegzusetzen.
Ja, cool. Ja, und um da zu ergänzen, also das Kernprodukt ist auf jeden Fall unsere Lernunterstützung, das ist so das, was am meisten gemacht wird, aber wir haben auch zum Beispiel, das Programm heißt Focus, wo Leute aus der außerschulischen Bildung Kurse anbieten zu ganz unterschiedlichen Themen.
Ja.
Da gibt es so Fokusmonate, zum Beispiel zum Thema mentale Gesundheit und dann werden dort Kurse angeboten, wo dann unsere Zielgruppe eben teilnehmen kann und das ergänzt dann ja auch so ein Bildungsangebot, was die Schule vielleicht ja natürlich auch anbietet, aber einfach nicht abdecken kann, weil ne, es gibt ja viele andere Angebote noch in der Welt.
Da muss ich jetzt nochmal genau nachfragen, gerade also so mentale Gesundheit ist ja glaube ich was, wo wir auch so aus Corona kommend echt immer noch eine Baustelle haben, wo man echt merkt, viele Kinder und Jugendliche sind da immer noch belastet, weil sie einfach in einer sehr entscheidenden Lebensphase, relativ viel zu Hause gesessen haben. Das sind dann Angebote, die ihr für die Schülerinnen macht und wo die dann eventuell von den Menschen, die sie in ihrem normalen Nachhilfeprozess begleiten, darauf aufmerksam gemacht werden und sagen, hey, da gibt es einen Kurs, geh da doch mal hin.
Ja, also wir gestalten das Programm nicht selbst. Also wir suchen nur Menschen, die auf unserer Plattform dann Kurse eben anbieten können. Also wir stellen dann sozusagen dieses Programm zusammen. Also wir sprechen natürlich mit den Leuten und schauen, ob die dann auch passen oder ob wir das Gefühl haben, die passen auch zu unserem Programm, irgendwie zu unserer Zielgruppe und auch nicht, dass sie nur irgendwie was verkaufen wollen oder so. Wir sind da auch, ja, religiös, politisch, wollen wir auch eine gewisse Neutralität verwahren. Da passen wir schon drauf auf, aber prinzipiell steht unsere Kursplattform auch allen Leuten dort offen und sie können dort ihre Inhalte dann eben anbieten.
Ach, das ist spannend. Das heißt, es sind nicht irgendwie eventuell eure Lernbegleiterinnen, die dann sagen, hey, ich mache da noch ein zusätzliches Angebot, sondern Leute, die, also du hast jetzt mehrfach Leute gesagt, oder sind es dann auch Organisationen, Institutionen, mit denen ihr da zusammenarbeitet?
Tatsächlich sowohl als auch. Also auch unsere Helferinnen auf der Plattform können Kurse anbieten.
Okay.
Also wir können Kurse, das können auch so klassische Nachhilfekurse können es tatsächlich sein. Irgendwie so, ja, in Englisch Simple Past oder so nochmal wiederholen, dann auch über mehrere Wochen vielleicht sogar ein Programm. Aber es können eben auch so außerschulische Themen dann sein in diesen Fokuswochen, wo eben ja eigentlich alle können das machen. Also es können Leute auf unsere Plattform helfen, aber manchmal sind das auch Institutionen, also ganz unterschiedlich. Also wir wollen da wirklich nur sozusagen eine Plattform bieten, wo SchülerInnen mit Bildungsbenachteiligungen sind, die dann ein ganz breites Bildungsangebot wahrnehmen können
am Ende des Tages. Du bist ja jetzt im Lehramt auf dem Weg zum Lehrer werden, schon ein bisschen weiter übers Studium hinaus. Du bist im Referendariat?
Ja, ich bin im Master gerade.
Im Master.
Im Praxissemester.
Im Praxissemester auch. Wenn du jetzt mit der Erfahrung, die du bei Lernfair gemacht hast, sagen würdest, was müsste sich eigentlich an Schule verändern, damit es für alle besser und bildungsgerechter wäre? Was wäre das? Und wo hätte da auch sowas wie Lernfair ganz bewusst als außerschulischer Partner einen guten Platz?
Das ist eine richtig große Frage.
Ja.
Ich habe natürlich auch eine kleine Vision dazu. Also was bei Lernfair vor allen Dingen im Mittelpunkt steht, ist natürlich das Individuelle. Also wir haben viel dieses 1:1 und diese Lernprozesse, die ja alle individuell sind, ne, die konstruktivistisch gestaltet sind bei jeder Person einzeln. Das ist etwas, was in der Schule einfach im System viel zu wenig passieren kann. Also die Räume dafür sind nicht da. Lehrpersonen, das merke ich jetzt auch nur in der Hospitation, hat man einfach 20 bis 30 Leute vor sich sitzen, eher 30 meist, und man kriegt die nicht alle. Ne? Und wenn ich hinten drin sitze, dann sehe ich, wer alles nicht dabei ist gerade, und die Lehrkraft hat aber einfach keine Ressourcen, die alle dann wieder abzuholen. Und aus meiner Erfahrung gibt es da aber schon viele tolle Konzepte. Also ich war an einer freien, aktiven Schule, wo viel mit Montessori gemacht wurde, wo einfach diese Klassenverbünde, diese Unterrichtsverbünde aufgelöst wurden, die dann eben diesen Freiraum geschaffen haben, dass die SchülerInnen ja selbst erkundet was lernen können. Aber dafür muss man den Mut haben, die Kinder halt auch machen zu lassen.
Den Mut haben, die Kinder auch machen zu lassen. Und das ist jetzt auch eine herausfordernde Frage an euch beide. Ich muss mal ganz kurz nachfragen, Christopher, du bist kein Lehrer, wirst kein Lehrer, sondern sorgst dafür, dass Lernfair fliegt, und ihr beiden seid diejenigen, die irgendwann vielleicht auch mal in einen regulären Schuldienst gehen, richtig?
Genau.
Genau. Dann geht die Frage an euch beide, weil ich finde, du hast es schon sehr schön beschrieben gerade, man sitzt auf dem Praktika hinten drin und sieht, wie der Unterricht, den man an vielen Schulen erleben kann, einfach nicht alle Schülerinnen und Schüler abholt und wie Lehrkräfte mit 25, 30 oder mehr Schülern einfach belastet sind, herausgefordert sind. Würdet ihr sagen, ihr könnt so Ideen entwickeln aus Lernfair heraus, wie man das auch an Schule aufbrechen könnte?
Also ein großer Aspekt bei Lernfair ist, wir sind komplett digital. Also der Unterricht findet oder diese Lernbegleitung findet online statt. Und da ist natürlich ein großes Potenzial in der Digitalität an Schulen, die jetzt nach und nach immer mehr benutzt wird, dass man diese Lernprozesse halt so individualisiert, dass man nicht mehr eine Lehrperson braucht in der Klasse, die diese Sachen erklärt, sondern man eben Material hat, weil das Wissen nicht mehr so strukturiert ist, nur die Lehrperson Weißes, sondern ich finde das alles im Internet und es gibt vorbereitete Dinge, wo ich mit dich auseinandersetzen kann. Und das wäre ein Aspekt, wo ich sage, könnt ihr da können die Digitalität natürlich für mehr Gerechtigkeit in der Schule sorgen.
Mhm. Ja, wenn ich darüber nachdenke, was Lernfair den HelferInnen vor allem bietet, das sind oft schon Grundlagen oder schon fertige Aufgabenpakete, die gestellt sind. Da muss die einzige Helferin, also wenn man jetzt sich vorstellt, eine Nachhilfestunde vorzubereiten, muss man sich nicht selber überlegen, okay, was für Aufgaben mache ich mit denen, sondern Lernfair hat auch eine Kooperation mit Sofa-Tutor, meine ich. Genau, und da kann man dann sich Aufgaben holen und muss es nicht vorbereiten. Und natürlich, Lehrkräfte sind auch enorm belastet dadurch, wie Sönke eben schon angesprochen hat, Aufgaben für diese ganz individuellen Lerntypen herauszuholen und vorzustellen. Und wenn da einfach mehrere Plattformen mitarbeiten und schauen, okay, welche Materialien brauche ich für welchen Art Lerntyp, für welche SchülerInnen. Ich glaube, dadurch könnte man natürlich Lehrkräfte auch enorm entlasten.
Da ist jetzt gerade so ganz nebenbei ein ganz neuer Aspekt reingekommen. Ihr habt, weil ich bin jetzt einfach mal naiv und erinnere mich, ich habe selbst mal Nachhilfeunterricht bekommen. Das ist lange, lange her. Und das Material, mit dem wir damals gearbeitet haben, war einfach mein Schulbuch, also das, was ich aus der Schule habe. Aber ich habe gerade rausgehört, ihr habt eigenes Material, was ihr dann euren Lernbegleitern mit an die Hand gibt. Woher kommt das? Wer hat das gemacht? Wie entsteht das?
Also tatsächlich ist das eine der Fragen auch, die wir in den Evaluationen stellen. Deshalb wissen wir ganz gut, wie es da so abläuft. Also die meisten, über 70%, nutzen das Schulbuch oder die Aufgaben aus der Schule oder Schul-PDF, ich weiß nicht.
Das Material, sagen wir mal.
Genau, das Material aus der Schule. Und dann stellen wir eben noch Lizenzen von Sofa-Tutor bereit. Ist zwar ein kommerzieller Anbieter, aber wir bieten das eben kostenlos an. Wir sind offen, auch mit kommerziellen eben da zusammenzuarbeiten, solange es eben die Schülerinnen und Schüler nicht beeinflusst oder irgendwo bezahlt werden muss.
Ja.
Genau, und dieses Material kann dann ergänzend zu den Schulmaterialien genutzt werden.
Mhm.
Einfach wenn man in der Stunde merkt, okay, Schulbuch ist vielleicht ausgeschöpft oder mit den Aufgaben daraus klappt es nicht so gut oder es müssen nochmal Aufgaben, die eigentlich eine Grundlage darstellen, wiederholt werden, dann kann man sich ganz gut daran bedienen.
Ich will noch mal so ein bisschen bei der Weiterentwicklung des Schulsystems, weil das ist ja auch was, normalerweise bin ich ja eigentlich in Schulen unterwegs und mache den Podcast hier mit Schulen, die aus ihrer Situation heraus gesagt haben, was können wir machen, um uns weiterzuentwickeln, um ganz viele von den Missständen, die ihr gerade benannt habt, eben aus dem Weg zu räumen. Natürlich hat es einen gewissen Reiz, irgendwann Lehrerin oder Lehrer zu werden, weil das ja auch, wenn man im staatlichen System ist, ein gut abgesicherter Job ist. Wenn ich das jetzt mal rauslassen würde und euch fragen würde, ein Leben als Lehrer in der Schule oder ein Leben als Lernbegleiter, Lernbegleiterin bei Lernfair, was hätte, unabhängig von dem Finanziellen jetzt mal, sondern einfach aufs Inhaltliche geguckt, was wäre für euch attraktiver und warum? Oder was wären die Vorteile des einen und die Vorteile des anderen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich glaube, ich hoffe es sehr, dass sich das eigentlich nicht ausschließt. Also ich würde so natürlich wählen, diese Lernbegleitung, dass man bei den SchülerInnen da ist, deren Probleme dann konkret deren Lernfortschritt halt einfach konkret begleitet und die darin unterstützt, einfach besser im Leben klarzukommen.
Mhm.
Das ist etwas, was man bei Lernfair sehr konkret halt machen kann, weil man eine Person da unterstützt. Aber ich hoffe auch, dass sich im System jetzt nach und nach genug ändert, dass das eben auch LehrerInnen vergönnt ist. Und ich kenne Schulen, an denen das schon so ist, das auch konkret jeden Tag zu tun und nicht so das Gefühl zu haben, ich arbeite hier gegen meinen eigenen Berufsethos eigentlich.
In gewisser Weise haben wir damit nochmal eine ganz andere Aspekt von Bildungsgerechtigkeit oder fairem Lernen, wenn ihr sagt, ihr als Studierende macht jetzt diese Erfahrung und das verändert eure Perspektive auf die Art und Weise, wie ihr irgendwann in Zukunft Lernen gestaltet. Christopher, ich glaube, du hast eben gesagt, am Anfang hattet ihr relativ schnell 10.000 oder so Lernpaare. Wie hat sich das weiterentwickelt? Ist es kontinuierlich gestiegen? Ist es wieder weniger geworden, als die Pandemie oder der Lockdown zu Ende war? Und auf was für einem Level habt ihr euch jetzt so ein bisschen eingependelt?
Also vorweg, die Lernpaare arbeiten in der Regel so 3 bis 6 Monate miteinander.
Ja, das wollte ich auch noch fragen, genau. Ja.
Genau, klar. Wir haben auch Lernpaare, die jetzt schon seit 2 Jahren oder länger als das zusammenarbeiten, aber der Regelfall sind eben diese 3 bis 6 Monate. Was eine unserer größten Herausforderungen ist, sind eben die Ehrenamtlichen zu gewinnen. Deshalb konnten wir diese 10.000, die während der Pandemie möglich waren, diese 10.000 Lernpaare, die wir damals zusammengebracht haben, nicht halten. Einfach aus dem Grund, dass dieser akute Anreiz, sich ehrenamtlich zu engagieren und diese sehr präsente Krise eben nicht da war. Und zumal natürlich als Ehrenamt ist unsere größte Konkurrenz die Freizeit. Ja. Und wenn man mehr Zeit dann auch für die Freizeit wieder einplant, die ja möglich ist und die auch jedem vergönnt ist, dann engagiert man sich eben weniger ehrenamtlich. Aktuell haben wir um die 800 aktiven Lernpaare, die zusammenarbeiten.
800?
800, genau.
Und du bist jetzt quasi, haben wir gerade gesagt, derjenige, der fürs Unternehmen auch verantwortlich ist, Mitgründer, Geschäftsführer. Wo würdest du sagen, würdest du gerne hinkommen? Was wäre so ein Level, wo du sagst, hey, das ist was? Also ich sage mal, der Bedarf, wenn ich wirklich diesen Aspekt der Bildungsgerechtigkeit in den Blick nehmen würde, ist ja wahrscheinlich Vielfaches von 800. Man muss ja auch so ein bisschen, was kann man so als kleines Start-up irgendwo leisten? Was wäre so eine Marke, wo du gerne hin wolltest?
Wir haben mal berechnet, dass es 440.000 Schülerinnen und Schüler deutschlandweit gibt, die sich keine Nachhilfe leisten können, aber sie vermutlich bräuchten. Das ist eine Untergrenze, das heißt eher konservativ gerechnet. Also ist es unser Bestreben, uns als Organisation bewusst so aufzustellen, dass wir eine Vielzahl an Ehrenamtlichen erreichen und auch eine Vielzahl an SchülerInnen, also man würde sagen, ein skalierbares Angebot schaffen, dass wir wahrscheinlich nicht diese 440.000 erreichen werden und es hoffentlich auch nicht erreichen müssen, weil das wäre so der Blick in einem sehr starren System. Das heißt, wenn wir jetzt mal so 5 oder 10 Jahre in die Zukunft schauen, ändert sich ja hoffentlich auch das System. Das heißt, die Zahl geht dann hoffentlich auch drastisch runter. Aber unser Bestreben ist es eben schon von diesen 800 bis 1000, das schwankt immer, aktiven Lernpaaren, die zu einem Zeitpunkt zusammenarbeiten, auf mindestens mal ja 5- oder 10-faches zu kommen. Also das ist schon der Plan für die nächsten Jahre, da auch ein starkes Wachstum hinzulegen.
Und damit euch das gelingt, glaube ich, ist gestern was ganz Wichtiges passiert. Ihr habt den 2. Preis bei Didacta Startup Wettbewerb gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Was ist das für ein Preis? Weil das wissen von denen, die uns zuhören, vielleicht auch nicht alle. Und warum habt ihr euch beworben und warum ist es wichtig, dass ihr ihn auch zumindest die Silbermedaille gewonnen habt?
Ja, danke schön für deine Glückwünsche. Das ist ein Preis, der im Rahmen der Didacta ausgeschrieben war. Also wir haben uns vorab beworben und gestern war dann ein sogenannter Pitch-Wettbewerb. Das heißt, verschiedene Organisationen, junge Startups haben dort vorgestellt und dann gab es eben auch eine Jury, die sich die Beiträge angehört hat und nachher dann die Gewinner ausgewählt hat. Wir haben uns ursprünglich darauf beworben, weil wir gesagt haben, unsere Idee ist innovativ und es sollen eben auch Menschen hier auf dieser Bildungsmesse, wir haben selbst keinen Stand auf der Didacta, von Lernfair mitbekommen und von uns hören und auch sagen, hey, ich trage das in mein Kollegium rein, damit wir SchülerInnen an Lernfair vermitteln oder ich gebe das an Verwandte weiter, die sich vielleicht ehrenamtlich engagieren wollen.
Und vielleicht haben wir mit unserem Podcast heute dazu auch einen ganz kleinen Beitrag geleistet. Wir hatten so ein bisschen die Idee zu sagen, hey, da sind Initiativen, da ist ganz viel Ehrenamt dabei. Das zeigen wir auch ein bisschen her. Und damit es gelingen konnte, haben wir uns heute auf der Didacta getroffen, am Stand von Mobile Schule. Und die Technik hier auch funktioniert, haben wir Unterstützung bekommen vom LMZ. Das ist das Landesmedienzentrum in Baden-Württemberg. Betreut hat uns hier der Sebastian Börk. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch, dass das wunderbar funktioniert mit dem 5- bis 10-mal so viele Lernpaare. Aber vor allen Dingen wünsche ich euch, dass ihr ganz, ganz viele Studierende auf dem Weg mitnimmt. Ein bisschen ihre Perspektive auf das, wie geht denn eigentlich Schule und wie kann ich Lehrerin oder Lehrer sein oder wie kann ich Lernbegleiterin oder Lernbegleiterin sein, dass die sich da auch gut entwickeln können. Ich danke euch sehr und wünsche euch viel Erfolg. Danke.
Danke, dass wir Gast sein dürfen.